Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Wenn die Bregenzer Festspiele eröffnet werden, dann kann man jedes Mal wieder staunen über spektakuläre Aufbauten auf der Seebühne. Der Troubadour spielte vor ein paar Jahren zum Beispiel vor einer Ölraffinerie. Für die Carmen wurde ein überdimensioniertes Kartenspiel aufgebaut und für die Zauberflöte gab es drei riesige Drachen, die mit Hängeleitern verbunden waren. Leitern, auf denen auch Mitwirkende laufen mussten, Stuntmen in der Regel. Aber Höhenangst oder Angst vor dem Wasser sind auch für Sängerinnen und Sänger keine gute Voraussetzung, wenn man am Bodensee auftreten will. Was Ihnen Verdis Rigoletto gestern Abend abverlangt hat, das erfahren Sie im Laufe dieser Sendung. Außerdem berichten wir über eine Ausstellung des Malers David Reed in Nürnberg und in Leipzig findet eine Tagung zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci statt. Aber erstmal Kino, denn Donnerstag ist Kinotag und Anna, ausgeflogen, Messer im Herz, Made in China und Un Café sans Musique sera à Paris. Das sind die Titel von 5 Filmen, die alle heute bei uns in den Kinos anlaufen. Dabei ist Made in China kein chinesischer Film, sondern ein französischer, wie auch die anderen genannten Filme. Alle kommen also aus Frankreich. 4 von ihnen spielen in Paris. Das Ganze scheint rekordverdächtig. Und ich spreche darüber jetzt mit der Filmexpertin Katja Nikodemus. Guten Abend, Frau Nikodemus. Haben Sie denn sowas überhaupt schon mal erlebt, dass 5 französische Filme gleichzeitig in den deutschen Kinos starten?
Ich kann mich an so eine Ballung wirklich nicht erinnern. Also die Älteren unter uns werden sich vielleicht erinnern. Aber ich meine, gut, es ist Sommerloch. Es gibt ein gewisses Vakuum an traditionell starken, großen Mainstream-Produktionen, die starten erst im Frühherbst. Aber dass das jetzt so ein französisches, man kann fast sagen, Kino-Sommermärchen gibt, das habe ich noch nicht erlebt.
Nun sind das natürlich trotz ihrer Herkunft ganz unterschiedliche Filme. Und auf Anna wollen wir jetzt etwas genauer schauen. Der Action-Thriller stammt nämlich von Nikita-Regisseur Luc Besson. Wovon handelt denn Anna, Frau Nikodemus?
Ja, der Film ist tatsächlich zunächst mal ein mehr oder weniger offenes Remake dieses Erfolgsrezeptes von Luc Besson mit Nikita von 1990. In Nikita wurde eine junge Drogensüchtige zur Agentin und Killermaschine ausgebildet, zur Auftragsmörderin für den Staat. Und das ist hier genauso. In diesem Handlungsgerüst hier ist Anna, eine Russin, das ist eigentlich fast identisch, die wird in Moskau als Model entdeckt und wird dann in Paris undercover als Tötungsmaschine eingesetzt. Und der Film ist handwerklich perfekt gemacht, vielleicht ein bisschen zu glatt und perfekt. Und ich bin aber ehrlich gesagt diese Pygmalion-Geschichten von Luc Besson ein bisschen müde. Also Frauen sollen in diesen Filmen genauso brutal und cool töten wie die Männer, aber sie bleiben eben von Männern kreierte Tötungsmaschinen und Objekte. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ob nicht die erotische Kodierung von Stöckelschuhen plus Schalldämpfern ein bisschen ausgelaufen ist. Ja, und innerhalb dieses riesengestylten, übertrieben auch ungerührten Figurenarsenals muss ich aber etwas hervorheben, nämlich Helen Mirren in der Rolle der kettenrauchenden, dickbebrillten KGB-Chefin. Und die macht sich wirklich mit Freude zur Knallcharge und das macht wirklich Spaß, ihr zuzusehen.
Bei Nikita war das ja der Durchbruch für Anne Parillaud. Darf sich denn die Anna-Darstellerin Sascha Lys auch Hoffnungen machen?
Die ist schon nicht schlecht, aber sie ist eben, ich meinte das ja eben schon, zu ungerührt und zu cool, wie sie da inszeniert wird. Und ich meine, es ist natürlich auch eine Stärke, muss man sagen, des französischen Kinos, solche Frauengestalten überhaupt hervorzubringen. Also auch die selbstverständliche Präsenz von Genre-Kino, von Action, von Thrillern, von Krimis im Kino und eben immer wieder mit internationaler Besetzung. Also man erinnert sich an Natalie Portman in Leon der Profi oder an Scarlett Johansson in Lucy. Da hat wirklich Luc Besson auch ein Händchen für.
Noch 4 andere Filme laufen ja heute in den deutschen Kinos an. Woher kommt denn diese große Menge? Ist das Angebot an guten französischen Filmen zurzeit wirklich so groß?
Sagen wir mal einen interessanten. Also wir können jetzt nicht über diese ganzen Filme reden, aber darunter ist ja auch ein Trash-Kunstfilm. Messer im Herz mit Vanessa Paradis in der Rolle eines schwulen Pornoproduzenten, deren Mitarbeiter von einem Serienmörder mit Dildo niedergemetzelt werden. Darauf muss man erstmal kommen. Oder Made in China von Julian Abraham. Der hat die Anmutung von Monsieur Claude 3. Da spielen auch 2 Darsteller der Schwiegersöhne dieser Erfolgskomödie mit. Aber auch dieser französischen Komödie gelingt es wirklich, was über die französische Gesellschaft auszusagen. Ein Franzose mit chinesischem Hintergrund Hintergrund muss sich seinen Wurzeln stellen. Und das merkt man immer wieder, auch in Ausgeflogen mit Sandrine Kiberlain, einem weiteren Film, die diese Woche ins Kino kommt, die Geschichte von einer Mutter, die ihre jüngste Tochter aus dem Nest fliegen sieht. Aber eine große Rolle für Sandrine Kiberlain, die ist 50 und seit 30 Jahren hält ihr die französische Filmindustrie die Treue. Und da muss man eben auch wirklich doch mal feststellen, das französische Kino ist einfach institutionell, finanziell und kulturell wirklich ganz anders in der französischen Gesellschaft verankern. Allein, ich meine, das Fördervolumen, ja, also fast 750 Millionen Euro, das ist dreimal so groß wie in Deutschland.
Vielen Dank. Katja Nikodemus war das über 5 französische Filme, die heute bei uns in den Kinos anlaufen, unter anderem Anna von Luc Besson. La Donna e Mobile und dazu Peitschenknallen und Zirkusgeräusche. Mit Verdis Rigoletto haben gestern Abend die Bregenzer Festspiele begonnen. Diesmal wurde die Seebühne von einer spektakulären Bühnenmaschinerie beherrscht. Die steuerte einen riesigen Clownkopf und daneben gab es einen Fesselballon, der bis zu 45 Meter hochsteigen konnte. Entworfen hat das Bühnenbild Philipp Stölzel gemeinsam mit Heike Vollmer und Philipp Stölzel hat auch Regie geführt. Frage an meinen Kollegen Uwe Friedrich, was hat er denn gemacht aus der Oper um den tragischen Hofnarren?
Er verlegt die Geschichte ins Zirkusmilieu interessanterweise. Also Rigoletto ist eine Art Horrorclown, der dann im Zuge des Abends auch immer mehr demontiert und zerstört wird. Diesem riesigen Clownsgesicht fallen die Augäpfel raus, ihm werden die Zähne gezogen, die Nase fällt ab. Es wird dann so ein Totenschädel, der gruselig über das schlimme Geschehen am Ende wacht. Es gibt eine kreisrunde Manege, die auch auseinandergezogen wird und dann wird das Wasser des Bodensees sichtbar. Das Ganze ist selbstverständlich geschuldet den Dimensionen dieser Seebühne für immerhin 7000 Zuschauer. Das Ganze ist also schon etwas Spektakelhaftes, klar, aber es gelingen ihm doch auch immer wieder sehr berührende Szenen, gerade zwischen Gilda und Rigoletto. Wenn die beiden sich annähern, kriegt Stölzel sozusagen den Blick wieder fokussiert auf die kleinere Geschichte, auf die Sehnsüchte und Wünsche der handelnden Figuren. Also er bespielt diese Seebühne schon sehr virtuos mit dem einen kleinen dramaturgischen Einwand von mir, dass es im Grunde nicht stimmen kann, weil sich ja im Rigoletto die ganzen Figuren nicht erkennen. Die können gar nicht so nah aneinander leben, wie das in so einer Zirkusgesellschaft der Fall wäre, wenn zum Schluss der Herzog umgebracht wird als unbekannter Reisender. Aber das ist ein Zugeständnis an so eine gewisse Unglaubwürdigkeit, dass ich gerne zu machen bereit bin.
Der Dirigent und das Orchester sitzen ja ganz bequem im Festspielhaus. Anders ist das mit den Sängerinnen und Sängern. Manche müssen ja sogar aus diesem besagten Fesselballon singen. Bleibt da der Gesang nicht auf der Strecke?
Die machen das bewundernswert gut. Da ist vor allen Dingen zu nennen Melissa Petit als Gilda, die eben da oben im Fesselballon singt auf schwindelerregender Höhe. Es wird einem schon fast schlecht, wenn man nur hinguckt. Der Herzog Stephen Costello muss oben auf dem Kopf in einer Hängematte sein La Donna e Mobile singen und auch Wladimir Stojanow als Rigoletto hat diese Durchschlagskraft für die Tragik. Wir hören mal einen Ausschnitt aus dem Duett von Rigoletto und Gilda.
Ich habe ja schon gesagt, Dirigent und Orchester sitzen nicht bei den Sängern. Funktioniert denn da die Koordination?
Das funktioniert bewundernswert gut. Die haben ja eine Menge Bildschirme, wo die Sänger dann die Zeichen abnehmen können. Enrique Mazzola macht das auch sehr effektvoll, auch mit dem dicken Pinsel, aber geschmackvoll und stilsicher und ohne, dass es zu effekthascherisch wird. Das ist im Grunde zusammen. Klar, gelegentlich hakelt es mal ein bisschen, aber auch die Tonanlage in Bregenz zeigt sich wieder von der allerbesten Seite. Man kann das räumlich verfolgen. Der Klang ist völlig in Ordnung. Es funktioniert musikalisch. Ich fand, es hatte einige ganz verblüffende Bilder, was man von Bregenz erwartet. Und es hat mich dann doch so 2-3 Mal schon auch erwischt, dass ich wirklich gerührt war. Mehr kann man von Oper in so einem Rahmen nun wirklich überhaupt nicht verlangen.
Uwe Friedrich war das über die Eröffnung der Bregenzer Festspiele gestern Abend mit Verdis Oper Rigoletto. 2 verdeckt arbeitende Polizisten in teuren Anzügen und Autos jagen Drogenhändler, Waffenschmuggler und Geldwäscher rund um Miami. Einer von beiden beherbergt einen Alligator auf seiner Segeljacht. Miami Vice, diese Kultserie aus den 80er Jahren, hat viele in ihren Bann gezogen, auch den amerikanischen Künstler David Reed. Ihn hat vor allem die Ästhetik der Fernsehserie beeindruckt. Auch andere Filme haben ihn geprägt, wie er sagt. Dabei habe er früh erkannt, dass seine Bilder umso besser wurden, je mehr er über den jeweiligen Film nachdachte. Nachdenken über Filme also, aber auch Nachdenken über Malerei und darüber, was sie in der heutigen Zeit überhaupt noch leisten kann und sollte. In Nürnberg ist David Reed jetzt eine Ausstellung gewidmet. Barbara Bogen berichtet.
Es ist ein intellektuelles Vergnügen, den US-amerikanischen Künstler David Reed zu erleben, etwa während seiner Vorträge. Wie sorgfältig, wie ernsthaft er sich beschäftigt mit seinen künstlerischen Vorgängern, den großen Repräsentanten des abstrakten Expressionismus in Amerika. Robert Motherwell, Helen Frankenthaler, Barnett Newman oder Mark Rothko. Fast rührend, wie David Reed ihren Malgestus untersucht, wie er Motherwell etwa aufgrund mangelnder Authentizität des Pinselstrichs kritisiert und dann doch die Kritik wieder zurücknimmt, wie er abwägt, Argumente hin und her bewegt, so wie ein sensibler Intellektueller das eben tut. David Reed ist zugleich ein feinsinniger Kenner und Bewunderer altmeisterlicher italienischer Malerei, vornehmlich des Manierismus und des Barock, sagt Museumsleiterin Eva Kraus.
Ja, er bezieht sich sehr stark auf den Manierismus und das Barock, weniger eben wegen der Inhalte, sondern vor allem wegen der Farbe und des Lichts, das in diesen Malereien so emotional, so strategisch eingesetzt wurde. Und er hat eben angefangen, daran zu arbeiten, wie die Farbe und wie das Licht auf die Leinwand gebannt werden kann.
Wie stark David Reed aber auch von den Medien, von Kino, Film und Fernsehen beeinflusst ist, sieht man seinen Bildern sofort an. Mit ihren glatten Oberflächen wirken sie künstlich, fast synthetisch. Als Technicolor Paintings hat ein Kollege Reeds Arbeiten einmal bezeichnet. In der Tat, Reed wurde nicht allein von Filmklassikern wie John Fords Monumentalwestern Der schwarze Falke inspiriert, sondern auch von der Trivialserie Miami Vice, eine Serie aus den 80er Jahren mit staccato-artiger Schnitttechnik. Miami Vice setzte dabei längst nicht mehr auf die klassische Erzählung, sondern auf Farben, Licht, Dynamik, Körper, Emotion. Das coole Outfit der Protagonisten war ungleich wichtiger als der Plot. Natürlich ist ein Künstler wie David Reed viel zu reflektiert, um sich von so viel Oberfläche ernsthaft blenden zu lassen. Aber er begriff, dass die Serie auch einem neuen Zeitgeist entsprach, dem die Kunst etwas schuldig war. 4 monumentale Leinwände hängen jetzt im neuen Museum Nürnberg, 1,90 Meter mal 4,60 Meter groß, 3 Querformate, ein Hochformat. Darauf nichts als Linien, Wellen, Spritzer, Flecken, Fragmente, Farben wie Meer und Gischt an einem heißen Sommertag in Florida, blau und weiß. Super komplex sind Reeds Arbeitsweisen, wie er sich selbst mit Motiven zitiert, wie er etwa mittels Schablonen Pinselstriche kopiert und sie auf neue Bilder überträgt. Der Pinselstrich, der Brushstroke, erhält nach derlei Reflexionen bei Reed kurzerhand eine völlig neue Bedeutung, sagt Kurator Thomas Heiden.
Das Bemerkenswerte an der Malerei von David Reed ist eben, dass er diesen Brushstroke analysiert und letztlich keine Brushstrokes schafft, keine echten, sondern er schafft Darstellungen eines Brushstroke. Also das sind Zeichen für einen authentischen, einen echten Brushstroke, der natürlich in der Malerei seinerzeit nicht mehr möglich war.
Zu den 4 Monumentalgemälden und einem von Reed digital manipulierten Video von Miami Vice, in das er ein eigenes Bild integriert hat, reihen sich in der Ausstellung 26 Skizzenblätter, Working Drawings, Reflexionen des Künstlers, festgehalten in gestochen scharfer Handschrift auf Millimeterpapier. Es ist eine puristische, ungemein reduzierte Ausstellung. Installation nennen die Ausstellungsmacher sie. Allerdings laufen die wenigen Exponate in dem tageslichthellen Ausstellungsraum Gefahr, sich trotz ihrer Größe zu verlieren und durch ihre spartanische Präsentation, weißgrundierte Bildflächen auf großen weißen Stellwänden, geht auch viel von der Sinnlichkeit der Malerei verloren. Sehenswert ist die Schau dennoch, schon weil Reed uns mit folgendem Gedanken konfrontiert: Am Anfang unserer Wahrnehmung steht längst nicht mehr das Wort, sondern das Medium, das uns die Bilder liefert, sei es durch Fernsehen oder Internet. Der Künstler hinterfragt Szenen, die in unser kollektives Gedächtnis eingedrungen sind und die wir am Ende für einen Teil halten von uns selbst.
Barbara Bogen war das über den Künstler David Reed, dem jetzt in Nürnberg eine Ausstellung gewidmet ist. Die Mona Lisa ist eins der berühmtesten Gemälde der Welt, Salvator Mundi das teuerste. Seit der Versteigerung für 450 Millionen Euro vor 2 Jahren ist es aus der Öffentlichkeit verschwunden. Kürzlich soll es auf einer Yacht des saudischen Kronprinzen gesichtet worden sein. Um das Gemälde wie um das Lächeln der Mona Lisa ranken sich viele Mythen, so auch um den Schöpfer der Bilder, Leonardo da Vinci, der gemalt hat und gezeichnet, aber auch die Natur und den menschlichen Körper studiert hat und sich Flug- und Kriegsmaschinen ausgedacht hat. Zu seinem 500. Todestag widmet sich die Universität Leipzig dem Schaffen des Universalgenies. 100 Experten aus aller Welt sprechen von heute bis Sonntag über ihn. Und ich habe den Organisator der Tagung, Frank Zöllner, gefragt, ob es denn nach 500 Jahren überhaupt noch was Neues zu sagen gibt über Leonardo da Vinci.
Es gibt natürlich immer noch was zu sagen, obwohl schon viel gesagt ist, und das liegt an mehreren Dingen. Also zum einen wissen Sie ja, dass das Spektrum von Leonardo-Interessen sehr breit ist, und wenn man das Feld der Kunst ein bisschen verlässt, dann gibt es natürlich eine ganze Menge. Da ist ja dieser riesige Nachlass, den die wenigsten kennen. Und dann gibt es eben auch in Relation zu seinen Zeitgenossen, also was eben es noch andere an Ingenieuren gegeben hat zum Beispiel oder an Mechanikern, Biologen, Philosophen, Architekten, also alle anderen Gewerke sozusagen. Im Vergleich dazu kann man doch immer noch etwas Neues herausfinden. Und dass es noch was Neues gibt, hat man ja in den letzten Jahren auch auf dem Gebiet der Kunst beobachten können. Denken Sie an die Diskussion um den Salvator Mundi, also dieses neue Gemälde.
Da wollte ich Sie gerade drauf ansprechen. Erst kürzlich hat wieder eine New Yorker Expertin das Bild, das das teuerste Bild der Welt ist, als Werkstattbild bezeichnet. Gibt es da einen neuen Sachstand von Ihrer Seite?
Ja, im Grunde ist es nicht so kompliziert, wie es scheint. Der Konsens ist und war auch immer, dass es ein bedeutendes Gemälde ist, dass es von Leonardo konzeptionell stammt. Und man kann sich jetzt nur noch darüber streiten, in welchem Umfange die Werkstatt daran mitgearbeitet hat und in welchem Umfang die Restauratorin des 21. Jahrhunderts das Ganze vollendet hat. Also das sind so die Fragen, die offen bleiben. Ich finde es jetzt nicht so wichtig, ob das nun 50% oder 80% oder 30% Leonardo in der Ausführung sind, sondern wichtig ist, dass es ein Altmeistergemälde ist, was vom Konzept her eindeutig auf ihn zurückgeht. Darüber gibt es keinen Zweifel. Und daran anschließend, da gibt es natürlich ein paar neue Fragen, die man entwickeln kann.
Zum Beispiel?
Das ist die Frage der Werkstattarbeiten und Kopien. Also die Leonardo-Schule, also die Schüler Leonardos, was sie so gemalt haben, das ist in der Kunstgeschichte ja immer ganz schlecht weggekommen. Die wurden also eigentlich immer als furchtbar abqualifiziert. Und durch so ein Gemälde wie den Salvator, der so ein Grenzgänger ist zwischen einem Schulgemälde und zwischen einem Originalgemälde, was hundertprozentig autograph ist, also eigenhändig ist, diese Grenzgängerfunktion, das ist eine ganz interessante Sache, weil jetzt durch den Hype, diese Sensation des Salvators, ist mehr Aufmerksamkeit auf ein Phänomen gelenkt worden wie das der Werkstattproduktion. Und das heißt auf lange Sicht, vermute ich mal, auch, dass wir unseren Begriff eines Originalgemäldes verändern müssen. Offensichtlich war es so, dass Leonardo relativ viel entworfen hat und andere es zum Teil oder ganz ausgeführt haben. Das heißt, unser Begriff davon, was ein authentisches Originalgemälde ist, das muss man ein bisschen überprüfen. Und man kann es auch mal ein bisschen mit auch auf die Jetztzeit schauen. Wir heute haben ja diesen Fetisch des Originals, dass etwas 100% authentisch von einem Künstler sein muss. Das wenden wir ja gar nicht auf die zeitgenössische Kunst heutzutage an. Also die großen Arbeiten von Jeff Koons oder von Warhol oder von wem auch immer, auch Damien Hirst, also die Blue-Chip-Künstler, die sehr teuer sind, das handelt sich ja nie um Originale.
Nochmal zu Salvator Mundi. Also Ihrer Meinung nach ist das Gemälde dann, auch wenn es von der Werkstatt mitproduziert wurde, den Preis wert?
Das Geld ist sozusagen nichts für die Leute, die es gekauft haben. Wir werden auch zwei Kollegen da haben, die über den Salvator sprechen. Da geht es aber gar nicht um die Frage, ist es das Geld wert? Es geht auch weniger um die Frage, ist es nun 100% eigenhändig, sondern es geht einfach um die Frage, wie sind Salvator-Gemälde in jener Zeit entstanden? Was hat Leonardo und was hat seine Werkstatt mit der Entwicklung dieses Typs zu tun? Wie haben andere Künstler das gelöst? Wie verhält es sich mit der Frage der damaligen Andachtspraxis? Und diese Fragen im Vergleich eben, wie andere Künstler etwa das gelöst haben oder wie Theologen das gesehen haben, wie die zeitgenössischen Betrachter so etwas gesehen haben. Und um jetzt auf die Eingangsfrage zurückzukommen, so bekommt man dann doch noch etwas Neues heraus.
Das war der Leonardo-Experte und Direktor des Instituts für Kunstgeschichte in Leipzig, Frank Zöllner, über eine von ihm organisierte Tagung zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Und nun die Kulturmeldungen. Enne Seidel würdigt da jetzt einen Mann, der die Philosophie für eine lebenswichtige Praxis gehalten hat.
Ja, so hat er das selbst mal formuliert, der italienische Schriftsteller Luciano de Crescenzo. Wie italienische Medien berichten, ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Die Philosophie sei gerade im Alltag sehr nützlich, fand de Crescenzo, und deshalb machte er es sich zur Lebensaufgabe, sie seinen Lesern näher zu bringen. Mit viel Humor widmete er sich in seinen Büchern der griechischen Philosophie, schrieb etwa eine moderne Fassung von Homers Ilias und der Odyssee. Daneben thematisierte er in seinen Büchern auch die italienische Lebensart und Mentalität, vor allem die seiner geliebten Heimatstadt Neapel. So auch in Also sprach Bella Vista, eines seiner erfolgreichsten Bücher über einen pensionierten Gymnasialprofessor mit Hang zur Ironie. Dass seine Bücher untrennbar mit ihm und seiner Identität als Italiener und Neapolitaner verbunden waren, das brachte Luciano de Crescenzo selbst am besten auf den Punkt, und zwar mit diesem Vergleich.
Ogni scrittore è un salvadanaio, anzi forse ogni persona è un salvadanaio.
Also, jeder Schriftsteller ist wie ein Sparschwein. Oder vielleicht ist auch jede Person wie ein Sparschwein. Er steckt alle Erinnerungen in sich hinein und eines Tages zerschlägt er das Sparschwein und gibt seinen Freunden die Erinnerungen zurück.
Der italienische Schriftsteller Luciano de Crescenzo, der neben Büchern auch Drehbücher für Filme verfasste, selbst Regie führte und als Journalist arbeitete. Im Alter von 90 Jahren ist er nun gestorben. Gerade erst hat die französische Nationalversammlung die Pläne für den Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame gebilligt und schon wird die Euphorie wieder gebremst. Die Kirche sei noch lange nicht sicher genug, um mit der Restaurierung zu beginnen, warnt jetzt Chefarchitekt Philippe Villeneuve, der den Wiederaufbau von Notre-Dame verantwortet. Er führte den französischen Kulturminister Franck Riester durch die Kathedrale, damit dieser sich ein Bild machen konnte von ihrem aktuellen Zustand. Riester betonte daraufhin, zwar habe sich die Regierung das Ziel gesetzt, Notre-Dame innerhalb von 5 Jahren zu restaurieren, aber die Sicherheit der beteiligten Handwerker und die Qualität des Wiederaufbaus gingen vor. Man werde sich daher so viel Zeit nehmen wie nötig.
Le temps qu'il faut sera pris. On a une ambition, c'est 5 ans. Ça permet de mobiliser toutes les équipes. Mais la sécurité des hommes, la qualité de la restauration, c'est ça qui compte.
Der französische Kulturminister Franck Riester zur geplanten Restaurierung von Notre-Dame, mit der wohl noch nicht so bald begonnen wird. Vor 3 Monaten hatte ein Brand die Pariser Kathedrale schwer beschädigt. Jetzt geht es darum, das Bauwerk zu sichern und den Wiederaufbau vorzubereiten. Filmproduzent Harvey Weinstein, Dirigent James Levine, Schauspieler Kevin Spacey. Die Liste prominenter Männer, gegen die im Zuge der MeToo-Debatte Vorwürfe laut wurden, ist lang. Während etwa Harvey Weinstein seinen Prozess noch vor sich hat, ist das Strafverfahren gegen Schauspieler Kevin Spacey nun überraschend eingestellt worden. Der zweifache Oscar-Preisträger stand im US-Bundesstaat Massachusetts vor Gericht. Ein junger Mann hatte ihm sexuelle Nötigung vorgeworfen. Jetzt aber hat das mutmaßliche Opfer die Aussage verweigert. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde das Verfahren daher fallen gelassen. Rehabilitiert ist der Schauspieler damit allerdings nicht. In den vergangenen Jahren hatten weitere Männer Kevin Spacey beschuldigt, sie sexuell belästigt zu haben. Der jetzt eingestellte Fall war bisher der einzige, der vor Gericht kam. In einigen anderen Fällen wird aber noch ermittelt.
Vielen Dank, Enne Seidel. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Diskussion um Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Verteidigungsministerin. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.